Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Draußen mit Klausen. Ich bin Johann Hinrich Klausen, evangelischer Theologe und Autor, Leiter des Kulturbüros der Evangelischen Kirche und bin heute besonders fröhlich, denn gestern hatte mein Podcast 6. Geburtstag. Bei Menschen ist das dann der Wechsel vom Kindergarten in die Grundschule. Insofern eine Zäsur. Ich danke allen, die Treue gehalten haben, die reingehört haben, mitgemacht haben, vor allen Dingen meinen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen von RevLab, die meinen Podcast so schön begleiten und mit mir gestalten. Heute habe ich zur Feier des Tages mir ein schönes Thema ausgewählt, wie ich finde. Ein altes Wort aus dem Gebrauch gekommen, aber es lohnt sich, es wieder zu entdecken. Ich meine das Wort Barmherzigkeit. Und darauf hat mich ein Schriftsteller gebracht, Thomas Medicus. Er sitzt jetzt neben mir. Hallo, Herr Medicus.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir kennen uns aus Berlin, sind wir uns immer mal wieder begegnet in der wunderbaren St. Matthäuskirche. Und Sie haben mich auf doppelte Weise zum Nachdenken über Barmherzigkeit gebracht. Einmal, weil Sie eine sehr schöne Kanzelrede in St. Matthäus gehalten haben. Mein Kollege, der Hannes Langbein und ich, wir machen dort schon seit 10 Jahren zwischen Ostern und Pfingsten immer so eine Rede mit Kanzelreden. Also der einer von uns beiden macht die Liturgie und wir laden Menschen ein, die jetzt nicht ordinierte Pfarrer sind, um zu einem bestimmten Thema zu sprechen. Und da haben Sie unter der Überschrift, die wir dieses Jahr gewählt haben, was gilt, haben Sie von der Barmherzigkeit gesprochen. Das ist das eine. Der eine Anlass und der andere Anlass ist, dass Sie gerade ein Buch veröffentlicht haben, das Sie einen Tatsachenroman nennen, Vaterlos. Auf beides kommen wir gleich. Aber zum Einstieg habe ich mir angewöhnt, als Kulturbeauftragter meine Gäste und deshalb jetzt Sie zu fragen, was war das letzte Kulturerlebnis von Ihnen?
Das letzte Kulturerlebnis, das mich sehr beeindruckt hat, war ein Kinobesuch. Und zwar sah ich gleich am ersten Tag, als der Film in die Kinos kam, La Grazia von dem italienischen Filmregisseur Paolo Sorrentino, den ich sehr verehre und ich glaube fast alle Filme kenne. Den vorletzten fand ich nicht so gut, der hat mich enttäuscht. Hatte aber etwas über diesen Film La Grazia vorher gelesen und ich bin sofort hin. Ich war in der Nachmittagsvorstellung einer der wenigen Fans, vermute ich, unter anderen. Und den Film fand ich umwerfend gut und empfehle jeder diesen Film zu besuchen.
Genau, ich weiß nur vage, dass das um einen großen italienischen Politiker geht, einen Präsidenten.
Ja.
Ich habe auch davon gelesen, aber wie das so ist, ist mir nicht aufgeschrieben, um es gleich anzuschauen. Das hole ich nach. Okay,
das
La Grazia. Sind wir schon fast beim Thema von der Gnade bis zur Barmherzigkeit.
Ja, das hat im Italienischen eine große Vieldeutigkeit, dieser Begriff. Gnade heißt es, aber auch die Anmut. Und das ist sehr schillernd und es gibt sehr, sehr schöne Bilder. Und auch, es ist ein sehr tiefgründiger Film, der einen sehr nachdenklich macht. Und der Hauptdarsteller ist begnadet, finde ich.
Gnade, Grazie, Anmut. Barmherzigkeit ist nicht so weit weg, aber doch noch mal was anderes. Ja. Zum Einstieg, also wir hatten, der Hannes Langbein und ich, uns gedacht, dieses Jahr müssen wir mal für Orientierung sorgen und bitten unsere Gäste, etwas zu sagen zu der Überschrift, was gilt. Wobei wir freigestellt haben, ob man was gilt als Frage oder als Ausruf, als Proklamation versteht. Sie haben sich das Thema, den Begriff Barmherzigkeit gegriffen. Warum?
Als ich das Angebot bekam von Hannes Langbein, eine Kanzelrede zu halten, da musste ich gar nicht lange nachdenken. Ich hab auf seine Mail auch sofort geantwortet, weil mir dieser Begriff sozusagen auf der Zunge lag, aus vielerlei Gründen. Und ich habe ihm das sofort angeboten. Und es fiel mir, das vielleicht, klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, das zu sagen, aber es fiel mir sehr leicht, diese Kanzelrede zu schreiben, weil dort vieles ausgesprochen werden konnte, was mir auf dem Herzen lag.
Man muss sich ja nicht immer zerquälen beim Schreiben.
Nein.
Wie das Schriftsteller-Klischee will.
Ja.
Eine Sache ist mir in Erinnerung geblieben, dass Sie es auch als einen Gegenimpuls genommen haben, nämlich zu dem, was Sie als allgegenwärtigen oder sehr mächtig auftrumpfenden Zynismus beschreiben. Also erklären Sie doch mal kurz, was Sie meinen mit diesem Gegensatz Zynismus-Barmherzigkeit.
Ja, dieser Begriff Zynismus, darauf kam ich auch in der Kanzelrede zu sprechen, der, wie sagt man heute umgangssprachlich, poppte hoch, als sich ein Freund zu Anfang dieses Jahres in einem Café traf, ein journalistischer Freund, ich war ja früher mal Journalist, und den ich gar nicht so gut kannte und mit dem ich mich sehr gut verstand, und naja, wie das so ist, wir klopften uns sozusagen so gegenseitig ab und kamen sofort in ein ganz interessantes Gespräch. Und da waren wir uns, ohne viel Worte zu machen, schnell einig, die gegenwärtige politische Weltlage und auch der Zeitgeist, wenn man es zuspitzen wollte, ist mit dem Wort, mit dem Begriff des Zynismus sehr, sehr gut charakterisiert. Ja gut, da haben wir dann nicht länger drüber gesprochen und musste ich mich aus Anlass der Kanzelrede, musste ich mir selbst Rechenschaft ablegen. Was ist denn nun eigentlich Zynismus? Was ist damit gemeint? Wir kennen wahrscheinlich alle.
Wir kennen immer den Spruch oder manchmal.
Ein Zyniker kennen wir.
Das sind eigentlich keine schlechten Menschen, also in die historischen antiken
Kyniker. Ja, die Kyniker, das ist nochmal was anderes.
Aber die Zyniker heute sind ja auch was anderes als die Leute, die sarkastisch sind oder die ironisch sind. Was ist das Besondere am Zyniker?
Der Zyniker ist, so wie ich es verstanden habe, die Verachtung und die Negierung aller Werte des Lebens. Das war meine Definition. Man sieht zwar, wenn man das jetzt noch ein bisschen ausführen wollte, als Zyniker, dass das nicht in Ordnung ist. Ich kenne die Regeln, aber ich schere mich nicht darum, weil ich mich über den Regeln wähne und sie deshalb auch tatsächlich mit Füßen treten kann. Und das hat ein großes Maß an Zynismus, an Verachtung der Werte des Lebens. Das war eigentlich für mich, ist für mich immer noch ein ganz wichtiger Begriff. Das Leben, die Hinwendung zum Leben, ein gutes Leben führen, ja.
Hat vielleicht auch damit zu tun, dass natürlich es einen Wert für den Zyniker natürlich gibt und dass das der eigene Ich oder der eigene Vorteil. Aber wenn Sie Werte des Lebens sprechen, dann ist damit ja immer verbunden die Aufmerksamkeit, das Interesse für der Respekt vor anderen.
Der Respekt vor anderen, genau. Und das, also wir müssen jetzt nicht unbedingt an den jedermann bekannten amerikanischen Präsidenten denken, den ich natürlich auch im Sinn hatte, als ich über Zynismus sprach, sondern da gibt es eben auch ganz viele andere Beispiele, wo man denkt, ist das jetzt der Zeitgeist? Das darf eigentlich gar nicht sein. Es darf nicht sein, dass wir so mit den anderen, mit unseren Nächsten, mit den Werten des Lebens etc. umgehen. Im Wissen darum, dass es falsch ist, aber es ist uns egal. Wir treten das jetzt in die Tonne.
Man soll ja auch nicht zu viel Aufmerksamkeit denjenigen geben, die immer unsere Aufmerksamkeit wie Vampire aufsaugen, sondern sich lieber um das kümmern, was uns beschäftigt, was wir für wichtig halten. Und da haben Sie bei dem Begriff Barmherzigkeit ja mehrere Zugänge, die erstmal interessant sind. Erstens als Mensch mit Ihrer Lebenserfahrung, zweitens als Schriftsteller, drittens wir beide interessieren uns auch für die religiöse Seite von Barmherzigkeit. Und dann gibt's aber auch noch, Sie sind ja auch ein Augenmensch, natürlich auch die Kunst, das Anschauen. Ja. Fangen wir damit vielleicht mal an. Wenn Sie diese visuelle Seite von Barmherzigkeit bedenken, was gibt's da, was Ihnen da einfällt?
Ja, natürlich. Also ich denke an religiöse Kunst. Ich denke an Kreuzigungsdarstellungen. Ich denke an Jesus Christus, wie er gemartert wird auf dem Weg zur Kreuzigung. Ich finde das sehr interessant, wie über diese Bilder, wir haben jetzt alle, ich muss gar kein bestimmtes nennen, wir haben die alle vor Augen, vermutlich nicht nur als Kirchgänger, sondern auch als Museumsbesucher. Wie, und das ist, glaube ich, schon ein ganz wesentliches Bestimmungskriterium der nicht nur christlichen, sondern auch der abendländischen Kunst, wie sie sich in der christlichen Ikonografie niederschlägt. Es ist ein Appell. Es ist ein Appell an den Betrachter zur, ja, der Begriff ist dann häufig Imitatio. Mhm. Also ich ahme etwas nach. Ich identifiziere mich mit dem Leiden bei Passionsdarstellungen vor allem natürlich, um dieses Leiden eigentlich ja auch zu überwinden. Also es ist eine Art von Mitleiden, die sich im Bild vollzieht. Das finde ich einen ganz hochinteressanten Vorgang. Das kann man vielleicht, muss man jetzt nicht nur in der christlichen Ikonografie und in den Altarbildern des Mittelalters und der nachfolgenden Jahrhunderte suchen, sondern das finde ich immer sehr spannend, wie lässt sich diese Ikonografie in verwandelter Form auch in der Gegenwartskunst zum Beispiel finden.
Ja, das finde ich insofern interessant, weil Sie darauf hinweisen, dass Barmherzigkeit nicht gleich sofort etwas ist, was man tut, also ein moralisches Handeln, sondern davor noch überhaupt erst ein Anschauen, ein Antlitz wahrnehmen, ein Gesicht angucken, den anderen anschauen. Gerade, und das die Herausforderung besteht ja dann, wenn dieser in einem Moment der Schwäche, des Schmerzes, der Schande ist, ihn anzuschauen und darin zunächst zu respektieren und dann weiter darüber hinausgehend auch sich ihm anzunähern. Ein Künstler fällt Ihnen besonders ein.
Genau.
Wer ist das?
Das ist Damien Hirst. Das ist ein skandalträchtiger Künstler und wird auch von vielen abgelehnt. Und ich sah letztes Jahr eine Ausstellung in Wien mit einigen seiner Kunstwerke und dachte, naja, guckst dir mal an, ich hatte auch Vorurteile. Und dann war ich, als ich dort war und mir diese verschiedenen Werke von ihm ansah, waren auch Zeichnungen, aber es war auch das, was man kennt, fand ich, man muss getroffen werden. Das ist meine Haltung gegenüber Kunstwerken. Ich kann natürlich vorbeigehen und ja, ist irgendwie ganz nett. Aber was nehme ich eigentlich mit? Das ist, glaube ich, die Frage.
Und das heißt ein getroffen werden? Und Sie wurden getroffen von einem Kunstwerk von Damien Hirst?
Genau, also ich meine, es ist nichts gegen ästhetischen Genuss. Aber es gibt noch eine andere Dimension. Bei Damien Hirst ging es mir so, als ich dieses Lamm sah, das in
Das Form eine Hüt ist. Oder?
Das ist, glaube ich, so eine Art Hartwachs oder so etwas Ähnliches. Da dachte ich, es gab noch eine andere Darstellung. Das war, glaube ich, sogar eine, weiß ich jetzt nicht mehr genau, eine Art Kreuzigungsdarstellung. Mhm. Aber nicht sofort als solche zu erkennen und musste man auch nicht so wahrnehmen. Dann gab es eine Fotografie, war das, mit der er, glaube ich, bekannt geworden ist. Das war ein Medizinschränkchen, wo nur Medikamente in den Dosen und Schachteln aufgereiht waren. Und das Ganze kriegte für mich so einen starken, wie soll ich das nennen? Das war wie ein Tableau vivant. Also das Lamm spielt natürlich in der christlichen Ikonografie.
Und das war richtig sozusagen in einem Kass, in einem Quadrat.
Lebensgroß.
Lebensgroß,
ein echtes Lamm.
Ein echtes Lamm, gestorben.
Genau.
Und dann
eingeschlossen in diesem transparenten, haltbaren Medium sozusagen. Und man kann da in Geister davor stehen und sich fragen, ja, was ist das? Aber Damien Hirst ist ja ein intelligenter Künstler, der, ich war jetzt vor 4 Wochen in England und fuhr von London südöstlich, um mir das Wohnhaus von Henry James anzusehen. Mhm. Das war ganz schönes Wetter. Man fuhr durch eine flache Wiesenlandschaft. Es war ein Wolkenhimmel wie von John Constable. Und auf den Wiesen, was waren da?
Die Lämmer.
Schafherden mit ganz vielen Lämmern.
Und dann so, einer ist so eingeschlossen.
So etwas wusste natürlich Damien Hirst, der ja Engländer ist, mhm, oder zumindest Brite ist. Und der ist dieses Spiel mit der säkularisierten christlichen Ikonografie, das hat mich sehr, sehr berührt, kann ich sagen.
Schön. Sie haben vorhin noch ein Stichwort genannt. Ich werde den nächsten Schritt gehen von der bildenden Kunst zur Sprache und zur Literatur. Barmherzigkeit und Mitleid. Vielleicht einfach nur mal das Wort. Barmherzigkeit. Ja. Wie klingt das eigentlich? Auf mich klingt es weich und warm.
Ja.
Das ist sozusagen meine erste Assoziation. Und dann hat es natürlich mit Erbarmen und mit dem Herz zu tun. Es gibt Sprachwissenschaftler, die sagen, na, das hat noch einen anderen Sprachstamm oder eine andere Geschichte als das Wort Mitleid. Aber wenn Sie einfach jetzt nur so als Sprachmensch das Wort hören, was löst das bei Ihnen aus?
Was das vom Wort, Klang? Das Wort löst das eigentlich aus, was Sie auch sagen. Es ist ein großes Wort, finde ich. Ein großes, ein schönes Wort. Im Zentrum steht das Herz. Wir alle kennen die symbolische Bedeutung des Herzens, aber auch die unmittelbare. Das ist das Zentrum des physischen Lebens. Das Herz muss schlagen. Wenn das nicht der Fall wäre, wären wir nicht mehr am Leben. Erbarmen ist ein nicht ganz alltägliches Wort, aber wir gebrauchen es ja. Und erbarmlich meiner, das sind die Wendungen, die wir alle kennen, oder bitte hab Erbarmen mit mir. Das heißt, ja, was heißt das am Ende? Das heißt eigentlich, du sollst mich nicht töten. Du sollst mich am Leben lassen.
Mhm. Natürlich kommen bei mir sofort theologische oder religionsgeschichtliche Assoziationen. Also Barmherzigkeit ist jetzt kein christlicher Sonderbesitz, spielt eine große Rolle als Prädikat Gottes. Gott ist barmherzig. Ja. Also erstmal ist es sowohl im Judentum wie auch im Islam, ist es erstmal nicht der Mensch, der barmherzig ist, der soll barmherzig werden, aber es ist erstmal ein Prädikat Gottes. Ja. Gott ist barmherzig. Und dann stellt sich bei beiden die Frage, wie verhält sich seine Barmherzigkeit zu seiner Gerechtigkeit?
Ja.
Was ich interessant finde, weil das gegenläufig jetzt zu dem, wie wir das Wort hören, die berühmteste Geschichte im Neuen Testament ist ja die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ja. Und da gibt es zum einen auch dieses Moment des Getroffenwerdens, aber was ich, was oft überlesen wird, ist, dass das ja eine ganz nüchterne Geschichte ist. Mhm. Also es gibt diesen Moment, dieses Moment des Getroffenseins. Er sieht der Samariter sieht den, der unter die Räuber gefallen war oder am Straßenrand verletzt liegt. Und dann tut er das Entscheidende und er begegnet ihm oder nähert sich ihm an, er wendet sich ihm zu. Und dann wird einfach ganz nüchtern beschrieben, dass er handwerklich das tut, was sinnvoll ist zu tun.
Ja.
Also es hat dann auch gar nichts furchtbar Emotionales.
Das,
oder doch?
Das stimmt, aber ich finde, wenn man die Texte im Alten wie im Neuen Testament, beziehen wir uns jetzt mal aufs Neue Testament, liest, dann kann man das so sehen, das ist was, da wird etwas geschildert, aber die, wie soll man das nennen? der semantische Raum, das ist ja, glaube ich, das, was einen faszinieren kann, ist ja ungeheuerlich. Auch in diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Es ist ein Gleichnis.
Eine Gleichnisgeschichte, genau. Ja.
Gut, also das Gleichnis ist ja, sagt ja immer etwas über den unmittelbaren Wortlaut hinaus aus. Aber was? Das ist das, was wir uns ja dann fragen sollen. Das ist ja auch die Großartigkeit dieser Texte gegenüber denen, die meist oder viele andere verblassen und man dann sehen kann, was ist eigentlich die Literatur, die schätzenswert ist und die im Gedächtnis bleibt. Also wir lesen ja auch viele Bücher, die uns unterhalten, das ist ja auch gut so, aber wir lesen sie bestimmt dann nicht nochmal.
Und das, was mir bei dieser Geschichte, dem Gleite vom barmherzigen Samariter, immer wieder auffällt, beim letzten Lesen war ich beeindruckt, wie sachgerecht er das alles ordentlich macht, ohne groß und ohne um auf Dankbarkeit zu rechnen und tut einfach, was zu tun ist. Das Entscheidende aber ist, und das bewegt mich jedes Mal, ist dieser Moment, wo die Barmherzigkeit kommt. Und da ist es eben etwas, wo es dem Samariter, als er neben an dieses Gewaltopfer kommen, so gegangen ist wie bei Ihnen, als Sie durch die Damon Hirst-Ausstellung gegangen ist. Da hat es ihn getroffen, es hat ihn, sagt Luther, es hat ihn gejammert, es jammert.
Ja, ja, genau.
Und da ist dieser Impuls.
Ja, ja.
Und das ist nicht selbstverständlich. Andere sind dran vorbeigegangen, haben den gesehen, aber es hat sie nicht gejammert, also sind sie dann auch weitergezogen. Und diese Barmherzigkeit fängt an mit diesem Moment.
Ja.
Und wenn der da ist, so die Geschichte, läuft das alles undramatisch ab.
Ja.
Aber es kommt darauf an, dass es geschieht, dass man getroffen wird.
Ja, also das ist ein gewisser, es bedarf einer auch vielleicht nur kleinen Erleuchtung, wenn man so will, die man gar nicht als solche empfindet. Aber wenn es nur so zu beschreiben ist, man muss getroffen sein. Es muss etwas mit einem geschehen. Sonst bleibe ich indifferent. Also Indifferenz finde ich eigentlich was ganz Furchtbares. Nicht, dass man das nicht auch dann mal wieder sein dürfte, aber als generelle Lebenseinstellung finde ich das problematisch.
Jetzt bin ich schon fast an dem Schritt, wo wir von Ihrer schönen Kanzelrede und unserem allgemeinen Nachdenken über Barmherzigkeit auf Ihr neues Buch kommen. Denn die Frage stellt sich ja, wie werde ich so, dass ich im entscheidenden Moment getroffen werden kann.
Ja.
Ist das Erziehung, ist das Kindheitserlebnis, ist das kulturelle Bildung? Also wie kann ich so werden, dass ich dann im entscheidenden Moment barmherzig handle? Dazu habe ich gar keine Theorie und Erkenntnis.
Ich auch nicht.
Sie auch nicht?
Schwer, sehr schwer zu beantworten. Das ist, glaube ich, eine Frage eine Sache der Erfahrung, des Sich-Einlassens, des Nicht-Taubseins, so etwas. Aber eine bündige Theorie kann ich auch nicht liefern.
Jetzt kommen wir aber, das ist schon ein ganz guter Übergang, glaube ich, zu Ihrem Buch Vaterlos, ein Tatsachenroman. Sie erzählen darin eine Geschichte, die einerseits Ihre eigene Geschichte ist, aber eben auch als Roman. Also es ist jetzt nicht eins zu eins die Wirklichkeit ihrer Kindheit und Jugend und dessen, was daraus folgt. Es ist die Geschichte, das erzählen wir gleich ein bisschen ausführlicher, des Suizids ihres Vaters. Aber weil ich gerade noch hänge an dieser Frage, wie wird man so, dass man barmherzig sein kann, muss man als Kind das viel erfahren haben. Da hatte ich beim Lesen den Eindruck, der Tee in dem Buch, der hat eigentlich ganz schön wenig Barmherzigkeit abbekommen oder erfahren im Umgang mit sich selbst und den anderen. Und trotzdem ist er ja ein sehr barmherziger Mensch geworden, sonst hätte er dieses Buch nicht schreiben können.
Ja, vielleicht zur Erklärung. Ich habe dieses Buch geschrieben, derjenige, der diese Erfahrung gemacht hat mit dem Suizid, beziehungsweise sogar versuchten Doppelsuizid seines Vaters, nenne ich in dem Buch T. Punkt. Warum mache ich das? Weil es mir sehr geholfen hat, die Geschichte überhaupt schreiben zu können. In Ich-Form wäre mir das vermutlich nicht gelungen oder nicht so, dass ich es für gut befunden hätte. Es war eine große Erleichterung, mich selber als andere Person zu sehen. Vielleicht schwierig zu sagen, vielleicht musste ich diese Erfahrung machen, um irgendwann doch so etwas zu erfahren, wie die Notwendigkeit der Barmherzigkeit. Das ist vielleicht auch das, wenn man so will, eins der Ergebnisse oder vielleicht ist es auch das wichtigste Ergebnis dieses Buches. Ich hatte sogar im Schluss kam, den habe ich dann abgeändert, kam mal der Begriff Barmherzigkeit sogar vor, weil ich dachte, ja, was gilt, wie in der Kanzelrede, die Frage oder auch Nichtfrage, ja, eigentlich das. Weil, da haben Sie recht, ich hatte über ganz, ganz lange Zeit keine Barmherzigkeit gegenüber meinem Vater, sondern eigentlich Abwehr, Vermeidung, Verleugnung, Nichtwissen, wie ich mit diesem Vater umgehen soll. Und das Buch ist eigentlich selber ein Prozess, in dem Barmherzigkeit jetzt nicht mehr genannt wird, sondern im Schreiben vollzogen wird. So kann man es, glaube ich, sagen.
Dann nehmen Sie mir meinen Schlussgedanken vorweg. Das macht aber nichts. Vielleicht erzählen wir einmal nur ganz kurz, damit alle, die zuhören, ungefähr wissen, worum es geht. Ja. Also Thomas Medicus, Vaterlos, ein Tatsachenroman. Es erzählt die Geschichte von T., dessen Vater ein anerkannter, wohlsituierter, Arzt in einer westdeutschen Kleinstadt mit einem guten Leben, zwei Kinder, Frau,
schönes Haus,
beginnender Wohlstand, gelegentlich kleine Ausflüge ins Bohemierhafte, kunstsinnig, der entwickelt eine psychische Erkrankung, die wir mit unseren heutigen Begriffen nicht fassen können oder auch nicht müssen. Also er entwickelt eine psychische Erkrankung, das spitzt sich weiter zu und es kulminiert in einem versuchten Doppelsuizid mit einer jungen Frau, die, also beide versuchen diesen Suizid, bei dem Vater führt er zum Tode und bei der jungen Frau nicht, die auch psychisch belastet ist. Sie holt dann ihre Selbsttötung nach. Das ist sozusagen die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, was löst das aus bei denen, die davon unmittelbar oder mittelbar betroffen sind? Natürlich Frau und Kinder, Familie, aber dann auch dieses ganze noch spießige Kleinstadt-Erleben. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ist, das ist so schamvoll, also nicht nur schon überhaupt der Suizid und dann noch dieses Doppelte mit einer jungen Frau steigert das ja noch mehr, dass man auch dazu, also ich kann das ja auch nachvollziehen, dass einem da die Worte gefehlt haben und es nicht zu besprechen war.
Ja.
Und das ist dann sozusagen die, keine Therapeuten sprechen vielleicht vom zweiten Trauma oder so, aber das müssen wir gar nicht hier psychologisch reden, macht es so besonders schwer.
Ja, genau so war es. Ja, es ist, ich beschreibe ja diesen Vorgang oder diese Situation, um es einfacher zu sagen, diese verschiedenen Situationen, in denen ich mich und meine Familie nach dem Suizid des Vaters beziehungsweise Ehemannes oder auch des Sohnes, weil meine Großmutter auch noch lebte, sich befunden haben. Was machte das mit uns? Und es machte einerseits mit jedem das Gleiche, nämlich Wortlosigkeit, Ratlosigkeit, große Unfähigkeit zu trauern. Wie will man über jemanden trauern, der einem den Rücken gekehrt hat, freiwillig aus dem Leben geschieden ist? Und es macht aber zu gleicher Zeit mit jedem irgendetwas anderes. was man festhalten muss, die Familie ist von einem auf den anderen Tag, das war natürlich auch ein Prozess, aber sie ist im Grunde genommen von einem auf den anderen Tag zerbrochen. Also jeder hat auf seine Weise die Flucht ergriffen. Also buchstäblich auch aus aus dieser Kleinstadt, die von außer der Großmutter, von meiner Mutter, von mir und meiner Schwester verlassen wurde. Also meine Schwester und ich gingen in Großstädte, nach dem Studium zumindest. Meine Mutter hat diese Abwendung und diese im Grunde genommen auch Erniedrigung, die es ja gewesen ist, dass mein Vater sich mit einer anderen Frau töten wollte oder getötet hat, nie überwunden. Und sie ist, also ich habe das immer sehr bedauert, sie ist, das wäre die nächstgelegene Großstadt gewesen, sie ist nicht nach München gegangen, was meiner Meinung nach es verhindert hat, dass sie wenigstens den Versuch gemacht hat, ein neues Leben zu führen. Sie war ja erst 41 Jahre alt, also junge Frau im Grunde genommen. Sondern sie hat sich nach Oberbayern an einen Alpensee, so nenne ich das im Buch, zurückgezogen und hat dort ein manchmal gutes, manchmal und oft auch sehr, sehr schweres Leben geführt, weil sie dort sehr einsam gewesen ist. Und sie konnte dann und wollte dann auch nicht darüber sprechen. Wir haben natürlich unsere Mutter häufig besucht. Das waren immer schwere Besuche auch, weil wir in ihre Wohnung kamen und da standen all die Dinge, Gegenstände herum, die früher in unserem Elternhaus standen. Und es waren das sozusagen stumme Zeugnisse dieses schrecklichen Ereignisses.
War sie darin wie so eingefroren? Hatte ich beim Lesen fast so die, also sie hat es natürlich auch weiterentwickelt und das will ich jetzt nicht zu eindeutig festsetzen, aber beim Lesen hatte ich manchmal den Eindruck, das ist so, als ob sie in dieser Situation geblieben ist.
Ja,
an einem anderen Ort, aber keine weitere Entwicklung daraus hat nehmen können.
Kann man tatsächlich so sagen, weil es gab dann immer mal wieder die Überlegung, ach, gehe ich doch nach München. So. Also Großstadt, muss man schon sagen, bedeutet eben auch keine soziale Kontrolle. Niemand hätte da von dem Ereignis erfahren müssen und hätte vielleicht auch ein paar Vertrauenspersonen gefunden, mit denen sie das dann hätte besprechen können. Das war nicht der Fall und das gelang ihr nicht. Selbst dann nicht, als es klar war, je älter sie wurde, es ist sehr beschwerlich, die Treppe hochzugehen. Gut, wir haben das Problem dadurch geregelt, dass wir eine sehr, sehr sympathische 24-Stunden-Pflege hatten. Das war eine polnische Frau, mit der sich meine Mutter dann auch sehr gut verstanden hat. Aber der Weg in ein gutes, worüber wir uns gekümmert hatten schon, Altersheim nach München, der war ja versperrt. Und sie hat immer gesagt, ich habe nie in einer Großstadt gelebt, das will ich nicht, ich habe Angst davor.
Ja, aber dadurch ist sie eben in dieser... In diesem Schockzustand im Grunde geblieben.
Sie ist... Ja, sie verstummte ja auch am Ende. Also je immobiler sie auch körperlich wurde, desto immobiler wurde sie dann auch mental. Und ich habe den Anblick auch vor Augen, dass wenn ich so in ihren letzten Jahren, sie ist fast 92 Jahre alt geworden, wenn ich so in den letzten 4 Jahren, sagen wir mal, 4, 5 Jahren in die Wohnung kam, dann saß sie in der Tat, wie Sie sagen, wie versteinert in ihrem Ohrensessel, bleiches Gesicht, also eine depressive Physiognomie, und dann war es schwer, mit ihr ins Gespräch zu kommen, aber sagen wir mal, nach 20 Minuten merkt, also es ist so einfach, jemanden wieder in so ein bisschen Vitalität zu bringen, ging es dann.
Also das dann, ist gelungen.
Das ist gelungen. Also dann würde ich sagen, dass sie dann aufblühte, aber sie war in einem, sie kam in einen anderen Zustand. Das war schon der Fall. Aber eine grundlegende, ein grundlegender Bewältigungsversuch dieses Traumas, davor ist sie zurückgeschreckt, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, Sie sind ja in Ihrem Buch sehr vorsichtig, also Sie beschreiben sehr gut nachvollziehbar, sowohl wie es mit dem Vater mit Erkrankung und dann Suizid gewesen ist. Bei Ihrer Mutter deuten Sie an, das malen Sie nicht breit aus, dass es eben auch nochmal das Thema Flucht und Vertreibung in Ihrer gegeben hat. Das spielt bestimmt auch eine große Rolle. Spielt eine große Rolle.
Ja, also aus meiner Perspektive. Ich habe es immer bedauert, dass sie zu alt war, nach Berlin zu kommen, als das Dokumentationszentrum Flucht und Vertreibung eröffnet wurde, weil ich wäre sehr gespannt darauf gewesen, was das in ihr auslöst. Sie hat da tatsächlich Gedächtnisverlust gehabt. Also sie wusste noch, dass sie in Hinterpommern an der Küste irgendwann auf einen Fischkutter, wie sie behauptete, gehen musste, und der hatte sie ja aus dieser dann ja bald von den sowjetischen Truppen besetzten Zone weggebracht. Sie wusste nie wohin. Also sie muss dann irgendwo, weiß nicht, zwischen Stralsund und Kiel angekommen sein, und dann kam wohl ein bisschen Erinnerung zurück, dass sie dann zu Fuß irgendwann in der Lüneburger Heide landeten. Und da war dann klar, wie schrecklich diese Flucht und der vorher unmittelbar fast vorhergehende Tod des Vaters war, weil sie, ja, das muss man schon auch sehen, solche kriegerischen Ereignisse zerstören ja Biografien und auch die Wünsche, individuelle Wünsche, Erwartungen an das Leben. Das heißt, sie hätte immer gern Medizin studiert, konnte sie nicht. Es war kein Geld da. Ihre Mutter nähte dann, weil sie das gut konnte. Und dann musste sie von der Schule abgehen nach dem 10. Schuljahr. Auch weil sie, ja, man kann sich ja vorstellen, ein 14-jähriges Mädchen muss sich dann in diese Verhältnisse einfinden, darüber ist ja auch viel geschrieben worden, die sie gar nicht kannte, der Sesshaften sozusagen. Das ist immer schwierig für Nomaden, sich dann in die Kultur der Sesshaften einzufinden. Das war ja ihr Problem. Und dann machte sie eine Buchhandelslehre dort in der Lüneburger Heide. Das hat ihr auch gut gefallen. Ging nach München, um dort Verlagsbuchhändlerin zu lernen. Und da lernte sie dann ihren Mann kennen in München, im Theater hieß es immer.
Ja, interessant. Wir reden jetzt ganz viel über Ihre Mutter, obwohl das Buch Vaterlos heißt. Vielleicht hätte es Elternlos auch heißen können, weil der Handel, der das auslösende Unglück ist, der Suizid des Vaters. Aber das, was dieses Buch ja beschreibt, auch muss ja gar nicht so vielen Seiten. Das ist ja vergleichsweise schlank, so dass man, also man kann das gut an einem Tag durchlesen, breitet es ja nie aus, aber es hat eben immer Vater und Mutter zu tun, jeweils mit den Hintergrundgeschichten. Und ich habe mich, Sie haben das schon angedeutet, ich hatte den Eindruck, ob dieses Buch nicht etwas nachholt, was Sie selbst in dieser Zeit vermisst haben, nämlich, dass es eine Art Werk der Barmherzigkeit ist. Ich habe mal nachgeguckt. Es gibt ja die klassischen Werke der Barmherzigkeit. Ja. Es gibt sieben in der katholischen Theologietradition, sieben leibliche: hungrige speisen, durstigen zu trinken geben, Fremde beherbergen, nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen, die Mutter besuchen, Tote bestatten. Also Gefangene besuchen, in ihrer Depression Gefangene besuchen, Tote bestatten, das sind die leiblichen. Und dann gibt es die sieben geistlichen, das musste ich auch nochmal nach, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben. Unwissende lehren, Zweifelnde beraten, Trauernde trösten, Sünder zurechtweisen, Beleidigern gern verzeihen, Lästige geduldig ertragen, für Lebende und Verstorbene beten. Ich fand diese Aufstellung sehr schön. Ja,
sehr interessant.
Ein tolles, ja, mittelalterliches, auch Erfahrungswissen. Als ich ihr Buch las, das ja ganz unpathetisch daherkommt, dachte ich, ist das nicht auch ein Werk der Barmherzigkeit in dem Sinne, wie wir es ja schon besprochen haben. Sie schauen sich das an, sie schauen sich den Vater an, sie schauen sich die Mutter an, sie versuchen, deren Geschichten zu verstehen, ohne sie jetzt deutend festzulegen. Sie erklären das ja alles nicht, sondern sie geben so Auskunft, wie sie, was sie erfahren, und sie beschreiben dann auch ihren eigenen Weg, den sie ja dann auch genommen haben, zu einem nicht depressiven Menschen. Wenn ich das mal so sagen darf, so wirken sie jedenfalls auf mich.
Ja.
Das ist Ihnen, jetzt finden Sie nicht stimmt, die Deutung. Oder das ist ja Ihr eigenes Verständnis vielleicht dieses Buches, das Sie nach vielen, vielen anderen Büchern jetzt geschrieben haben.
Ja, also meine anderen Bücher, mein letztes war ja eine Biografie von Klaus Mann. Das Buch davor war eine Doppelbiografie über Götz und Heinrich George, waren im Grunde genommen Vorbereitungsetappen für dieses Buch, das ich dann über meinen Vater geschrieben habe. Warum? Weil beide Darstellungen, die von Klaus Mann wie von Götz und Heinrich George, ohnehin sind Vater-Sohn-Geschichten. Klaus Mann ist ja derjenige, der sich das Leben genommen hat. Nicht der einzige in der Familie Mann, aber sozusagen den ganzen Familienroman. Das hätte auch ein Untertitel sein können. Jetzt auch durchaus im freudschen Sinn, aber auch im im Sinne einer literarischen Gattung.
Ja.
Hätte man es auch so nennen können. Da habe ich mich vorgearbeitet sozusagen.
Also das ist ein ganzer unbewusst wahrscheinlich oder ungeplant.
Genau. Unbewusst, ungeplant. Es ist, man kann oft ganz selbst, bei mir ging es so, man kann, wenn man sich so einer Sache widmet, ganz schwer beschreiben, was eigentlich in einem selber oder mit einem selbst vorgeht. Also wie man was beiseite schiebt, wie es dann doch wieder hochkommt, wie man sich endlich einer bestimmten Sache stellen muss. Also ich in diesem Fall meinem Vater. Es gibt ja ein Kapitel, wo ich dann endlich die polizeiliche Ermittlungsakte ganz genau lese. Diese Akte hatte ich mir schon vor über 20 Jahren schicken lassen. Und ich habe die an dem Tag, an dem sie dann bei einem Notar, ich konnte die nicht direkt dort einsehen, wo sie lag, musste geschickt werden, ganz kurz angeschaut. Das Unangenehme war, dass da ja sogenannte Tatortfotos mit dabei waren. Das heißt, ich sah meinen toten Vater in diesem Hotelzimmer liegen, aus verschiedenen Positionen. Und ich kann gar nicht beschreiben, was das für einen Schock in mir ausgelöst hat. Und ich habe diese Dokumente oder diese Akte, die nicht wahnsinnig umfangreich war, 30 Seiten vielleicht, die habe ich dann in einen DIN A4-Umschlag gesteckt, zugeklebt und irgendwo hingesteckt, wo ich die auch erstmal gar nicht mehr wieder fand. Das meinte ich vorhin dann, dass irgendwas dann mal wieder an die Oberfläche kommt, dann ist es wieder da und dann, ich mochte da nicht reinsehen. So, und dann war natürlich der adäquate Umweg, um mich dann an diesen Vater, dessen Suizid, also dessen Verschwinden aus unserem Familienleben, mich so tief getroffen hat, wie ich es erst beim Schreiben des Buches verstanden habe, dass ich mich diesem Vater annähern konnte auf eine Weise, die ihn nicht abgeurteilt hat. Das habe ich ja vorher im Grunde genommen immer gemacht. Also wenn es überhaupt mal um meinen Vater ging, und insbesondere was diesen versuchten Doppelsuizid angeht, dachte ich, mein Gott, wie konntest du nur? Ich habe dann herausgefunden, durch die genaue Lektüre dieser polizeilichen Ermittlungsakte, es war alles ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Zumindest gibt es dafür ganz, ganz starke Indizien. Das polizeiliche Protokoll ist sehr detailliert. Ja, und es war eine Annäherung an diesen Vater, den ich unbewusst immer vermisst habe, und vor allem der mich, ganz wichtig, der mich veranlasst hat, ich habe vorhin schon den Begriff Flucht gebracht, also wir sind nicht nur aus unserer Kleinstadt geflohen, sondern ich habe eigentlich die Flucht, ja, ich kann sagen, bis vor wenigen Wochen fortgesetzt. Also immer die Suche, wo kannst du zu Hause sein? Ganz schlimm für mich, ganz schlimm. Plötzlich nicht mehr zu Hause sein, weil ich mochte diese Gegend, aus der ich komme. Und die Landschaft, an der habe ich sehr gehangen, tue es auch immer noch. Aber es ist natürlich mit einer unglaublichen Ambivalenz befrachtet. Und diese Annäherung war einfach notwendig, weil ich sonst nicht, ja, ich kann auch sagen, zu einer Barmherzigkeit gegenüber meinem Vater gekommen wäre, sondern auch noch nicht mal mir gegenüber. Das ist, glaube ich, der Schritt, für den ich jetzt, ja, den ich so allmählich nachzeichnen kann oder mir eingestehen kann oder wo ich irgendetwas merke. Also Leute fragen mich natürlich, bist du jetzt befreiter als vorher? Da konnte ich erstmal gar nichts zu sagen, weil ich dachte, ja, was ich sagen konnte, ich musste dieses Buch schreiben. Ich hatte so viel Vorarbeit geleistet, auch in anderer Form, jetzt nicht nur die zwei erwähnten Biografien. Es ging immer mal wieder in meinen anderen Büchern, was passierte eigentlich in der Gegend, in der Kleinstadt, aus der ich komme, in den 30er Jahren, insbesondere während des Nationalsozialismus, kam da auf ganz schreckliche Vorgänge, wie einen vielleicht sogar in Deutschland einzigartigen antijüdischen Pogrom. Solche Dinge, da spielte dann auch mein Großvater, der wie mein Vater auch Landarzt war, eine große Rolle. Also es war im Grunde genommen ein 20 Jahre langes schreibendes Herantasten an diesen Mann, den ich, ist vielleicht eine gute Gelegenheit, das gerade in Ihrem Podcast zu sagen, so lebendig vor Augen habe, das ist ganz merkwürdig, wie man durch so intensive Beschäftigungen mit einer Person, ich will jetzt nicht von Halluzinationen sprechen, das ginge zu weit, aber eine plastische Vorstellung und auch Nähe spüre. Ich kann es kaum beschreiben, aber so etwas Ähnliches. Und dann doch immer wieder noch die Frage habe, die niemand beantworten kann, warum? Also die uralte Frage, warum hast du mich verlassen?
Kann ja auch sein, dass diese Frage etwas an Bedeutung verliert, im Sinne, dass sie nach einer Erklärung fragt, als dass in den Vordergrund rückt, ein barmherziger Blick auf den Vater, die Mutter, die Schwester und sie selbst ist jetzt möglich. Und darin zeigt sich eine Nähe, die sie lange vermisst haben.
Ja, also ich glaube, auch die Nähe habe ich mir erschrieben.
Schön.
Anders kann ich es, glaube ich, nicht nennen. Diese innere Spannung und dieses Suchen und Vermissen, das musste irgendwann mal ja aufgehoben werden. Nicht in dem Sinne von annulliert werden, sondern es musste eine andere Qualität finden.
Jetzt habe ich zum Schluss noch zwei, verzeihen Sie mir, theologische Assoziationen. Bitte, ja. Einmal kommt ja tatsächlich das Stichwort Barmherzigkeit in Ihrem Buch. Und zwar
passt auch wiederum, Barmherziger Samariter. Es gibt die Begegnung mit zwei Kollegen, einem Pfarrer, der unbarmherzig, so scheint es, die Beerdigung verweigert, weil sie zu skandalös ist und eben von ihm moralisch verurteilt wird. Und dann aber sagt der Dekan, also der Vorgesetzte, das mache ich. Das ist ein Akt der Barmherzigkeit, so wird das auch beschrieben. Und seine Predigt, die ich natürlich nochmal als Kollege, das kenne ich ja mit dem Thema Suizid beerdigen, vor allen Dingen als eine Widerrede gegen die Klatsch- und Urteilssucht der Kleinstadt. Auch was jedenfalls das, was Sie davon beschreiben, das ist das eine. Also da hat jemand versucht, barmherzig zu sein und diesen Tod einen Ort, eine Anerkennung, auch dem Vater eine Anerkennung, er nennt ihn immer Bruder, er nennt ihn Bruder, zuteil werden zu lassen. Sie schreiben, wenn ich das recht erinnere, dass Sie sich daran aber gar nicht erinnern.
Ja, das ist auch ein interessanter und auch bezeichnender Vorfall, dass sich das Typoskript dieser Rede oder dieser Predigt, an die ich mich überhaupt nicht erinnern kann, auch nicht, wurde die am Grab gehalten, wurde die in der Kapelle vermutlich gehalten, das Typoskript fand sich im Nachlass meiner Mutter. Also die hatte diese Rede aufgehoben und wahrscheinlich nie wieder reingeschaut, uns aber auch nichts davon erzählt. Und meine Schwester und ich, wir waren sehr, sehr glücklich darüber. Denn also dieser Dekan, mir sehr gut in Erinnerung gebliebene, knorrige Gestalt, unverwechselbarer, starker Charakter, der hat ein hohes Maß an Zivilcourage bewiesen an diesem Tag der Beerdigung. Und er hatte auch ein persönliches Verhältnis zu meinem Vater. Mein Vater ist in seiner Qual, muss man sagen, in der Qual seiner Depression immer wieder zu ihm gegangen. Und deswegen gab's da das Verständnis. Leider ist der Dekan natürlich schon vor vielen, vielen Jahren verstorben. Und da ich diese Predigt tatsächlich vergessen hatte, wie ich diesen ganzen Beerdigungstag nicht mehr Erinnerung habe. Das erinnert mich ein bisschen an, das ist natürlich, weil es traumatisch war. Jeder dachte, dieser Tag, hoffentlich ist er bald vorbei. Also, es gibt die unterschiedlichsten familiären Traumata in dieser ganzen Geschichte. Ich hätte ihm gerne dafür gedankt. Das kann ich jetzt nicht mehr. Aber ich war sehr, sehr glücklich darüber.
Eine zweite Assoziation kam, weil in diesem Buch Kirchräume eine große Rolle spielen. Also Kirchräume für Sie, Sie sind jetzt gar nicht so kirchennah erzogen worden. Sie gehen aber in, und das beschreiben Sie in sehr schönen Passagen, das sind so Lichtpunkte im Roman. Sowas Helles, Orte, an denen sie sich aufgehoben fühlen, wo sie was Schönes vor sich sehen, wo sie Stille und auch sowas wie Trost erleben. Ja. War das damals schon ihr Erleben oder ist das etwas, was sich Ihnen erst so bewusst im Schreiben darüber gezeigt hat?
Ich würde sagen, beides. Ich bin immer gerne in Kirchen gegangen. Und zwar hauptsächlich mit meiner Großmutter, also der Mutter meines Vaters, die sehr kirchennah war. Ich würde sagen, das war eine sehr fromme Frau, die, ich meine, den Suizid ihres Sohnes nur dadurch halbwegs gut überstanden hat. Mhm. Also die hatte auch die Nähe zu diesem Dekan. Sie war Kirchgängerin, sie las das evangelische Sonntagsblatt und so weiter und so fort. Sie war auch in diesem in christlichen Geist erzogen worden und die machte da kein großes Aufhebens. Also verlor da auch wenig Worte, aber ich ging eben oft mit ihr mal in die Kirche. Und das fand ich schön. Warum? Weil da immer Kerzen brannten. Das hat mir als Kind gut gefallen. Das gefällt mir auch heute noch. Man konnte eine Münze in den Opferstock werfen und das klingelte, klapperte so schön. Und ich glaube, das, was mir schon immer gefallen hat und auch bis heute der Fall ist, das ist die Stille. Das finde ich ganz etwas ganz Großartiges. Finde auch, also ich interessiere mich sehr für Architektur. Und ich dachte immer, die größte Herausforderung für einen Architekten muss eigentlich ein Sakralbau sein. Nennen wir es mal ganz neutral so, Sakralbau, also eine Kirche. Wie gelingt das? Also wie gelingt es, in einen weltlichen Raum eine sakrale Atmosphäre zu schaffen, die Unendlichkeit in die Endlichkeit dieses Raumes zu holen. Das finde ich eine ganz faszinierende, interessante Sache. Ja, ich vermisse das im Übrigen in Berlin, dass das nicht zum Alltag gehört. Also wenn man in Italien ist oder in Österreich und auch in Süddeutschland, ist es ja, finde ich, wunderschön, ganz normal, dass man halt so, ich gehe einkaufen, ich bin auf dem Markt. Also ich bin oft in Wien und dann gehe ich halt, da steht die Rochuskirche, ja, dann gehen die Leute halt mal kurz da rein, setzen sich 10 Minuten hin, sind schweigsam und hören auf die Stille. Und dann geht man wieder auch schön, wenn man dann hinaustritt auf die Straße, dann ist man wieder im Leben. Das finde ich was ganz Wunderbares.
Vielen Dank. Thomas Medicus, wir haben über Barmherzigkeit gesprochen und sein Werk der Barmherzigkeit, nämlich seinen Tatsachenroman Vaterlos. Vielen Dank für dieses Gespräch. Zum Dank gebe ich meinen Gesprächspartnern immer noch freie Werbezeit, dass sie auf etwas aufmerksam machen, was von ihnen ist. Das Buch ist ja klar, vielleicht eine Lesung oder was anderes. Und noch, ob sie auf etwas aufmerksam machen wollen, was von wem anders kommt.
Ja, ich möchte vielleicht bei dieser Gelegenheit auf meinen guten Freund Thomas Hettche aufmerksam machen, der, wie ich finde, sehr schöne Bücher, also tatsächlich ein Belletrist, ein wirklicher Schriftsteller, schreibt und vielen Hörern ist vielleicht sein Roman Pfaueninsel in Erinnerung. Aber er hat vieles andere geschrieben, was ich unbedingt für lesenswert halte.
Er hat gerade einen neuen Roman, Liebe heißt er. Ich habe sehr gerne gelesen seinen Roman, auch eine Art Tatsachenroman über die Augsburger Puppenkiste.
Ja, genau. Das war der vorhergehende große Roman. Er hatte dann dazwischen noch ein kleineres Büchlein, was ich auch sehr, sehr gerne mochte. Da beschäftigte er sich auch auf eine ganz subtile Weise mit seinem Vater und einem Haus, das er zusammen mit Vater und Familie in der Schweiz als Junge besucht hat. Das fand ich ganz, ganz großartig.
Thomas Hettche, und haben Sie vielleicht bald noch Lesungen, Buchvorstellungen, wo man Sie erleben kann?
Ja, ich bin daran am Arbeiten. Ich muss dazu sagen, es ist nicht einfach, weil vor dem Thema schrecken viele zurück.
Und wir sprechen hier zu zweit, haben das Mikro,
genau.
Und können entspannt sein.
Also umso dankbarer war ich, dass ich mein Buch in der St. Matthäuskirche vorstellen konnte. Das fand ich großartig. Ich hatte davor auch selbst, ich muss auch mich da selbst korrigieren, ich hatte auch schwerste Bedenken. Es ist ja immer, wie in dem Buch eigentlich immer noch. Und das ist auch jetzt ein Prozess, der mir hilft. Es ist ja immer, ich muss immer Schamschwellen überschreiten. Also jeder Satz, den ich da hingeschrieben habe, war immer eine Überschreitung von Schamschwellen. Jetzt darüber zu reden, ist auch nicht so ganz einfach. Geholfen hat mir mein Sohn, der wird jetzt in wenigen Wochen 25. Der sagte dann, Mensch, Papa, du musst das machen. Unter uns jungen Menschen ist mentale Gesundheit ein riesiges Thema. du solltest wirklich öffentlich darüber sprechen. Und das hat mir auch sehr geholfen.
Vielen Dank an Ihren Wohn.
Ja.
Und vielen Dank für unser Gespräch, Thomas Medikus.
Danke Ihnen auch. RefLab.